Ich freue mich, dass ich heute hier sein kann und möchte mich an dieser Stelle mal ganz herzlich bedanken für eure Gastfreundschaft. Ich bin ja schon etwas länger hier, wir sind gestern schon angekommen. Wir haben hier in euren Räumen gestern das Nachtreffen von einer Skifreizeit feiern dürfen. Ich arbeite ja für Sportler ruft Sportler, das wurde gerade in der ersten Stunde schon mal erwähnt und da darf ich zwei Skifreizeiten im Jahr leiten. Und von der Familienfreizeit, die in den Osterferien stattfindet, da hatten wir gestern hier in den oberen Räumen unser Nachtreffen. Das war sehr schön. Also ganz herzlichen Dank für eure Gastfreundschaft, dass wir das hier so machen durften. Ich habe ganz bewusst mal so dieses Infomaterial, was ich gestern dabei hatte, stehen lassen. Es steht noch da im Eingangsbereich. Wenn ihr gleich rausgeht, dann seht ihr das unweigerlich. Wer sich interessiert für die Arbeit von Sportler ruft Sportler, der darf sich da auch gerne was mitnehmen. Und wer vielleicht nächstes Jahr beim Nachtreffen mal dabei sein will, die Anmeldeflyer für die Skifreizeiten im nächsten Jahr, die sind druckfrisch fertig und die stehen direkt daneben auf eurem kleinen Schriftentisch. Also wer Wintersport begeistert ist, darf sich auch da gerne dran bedienen. Ja, ich habe vor dem Gottesdienst, bin ich schon mal hier im Saal gewesen, wir haben hier in der Gemeinde auch übernachtet, da war das ganz einfach und ich habe vor dem Gottesdienst hier eine Tafel Schokolade im Raum versteckt und alle, die vielleicht Hunger haben auf was Süßes, möchte ich jetzt mal einladen, noch mal kurz aufzustehen und nach dieser Schokolade zu suchen. Ja, wer sie findet, der darf sie dann behalten und darf sie von mir aus auch während der Predigt essen. Genau. Also ich kann euch so viel verraten, ihr werdet sie nicht unter euren Plätzen finden. Man muss schon aufstehen. Ja, sie ist schon gefunden. Wunderbar. Ich habe es nicht ganz so schwer gemacht. Nee, du darfst sie gerne haben. Ich habe nur eine Frage an dich vorher noch. Du bist so zielstrebig nach vorne gekommen und hast hier nach der Schokolade gesucht. Hast du irgendeinen Verdacht gehabt? Hat sich die Schokolade bei dir irgendwie bemerkbar gemacht, dass du wusstest, wo du suchen musstest?
Ja, also mein Nebensitzer hat es dahin gezeigt.
Okay. Aber die Schokolade hat sich nicht bemerkbar gemacht.
Nee,
Nee.
doch, man hat schon das Blaue ein bisschen gesehen.
Okay.
Ich
Ja.
weiß ja, so ein helles Blau sieht
Okay, dann lass es dir schmecken.
Danke.
Okay, man hat das Blau gesehen, aber sonst hat die Schokolade nichts dazu beigetragen, dass sie gefunden wird. Das ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Die Schokolade hat nichts dazu beigetragen. Die Schokolade hat einfach geduldig darum gelegen und hat gewartet, dass sie gefunden wird. Das heißt, die Tatsache, dass die Schokolade gefunden wurde, ist das Ergebnis von Aufmerksamkeit und Mühe. Ja, man muss sich ja erstmal, muss man sich ja aufmachen. Man muss aufstehen von seinem Platz, muss sich in Bewegung setzen, um die Schokolade zu finden. Da muss man aufmerksam sein. Wo könnte denn ein gutes Versteck sein? Dann hat das Blaue leicht durchgeschimmert und dann setzt man sich in Bewegung, geht dahin und guckt, ist es tatsächlich die Schokolade? Und dann wird man am Ende vom Erfolg gekrönt. Ich finde, dass das ein ganz gutes Bild für Gnade ist. Jesus macht sich ganz persönlich auf den Weg, um mich zu suchen. So wie wir uns auf den Weg gemacht haben, um die Schokolade zu suchen. Jesus ist Gnade, das ist das Thema für die Predigt heute. Und Jesus macht uns das, was wir hier jetzt gerade mit der Schokolade erlebt haben, in drei Gleichnissen deutlich. Die ersten beiden Gleichnisse werden wir nur ganz kurz streifen und auf das dritte Gleichnis möchte ich dann etwas ausführlicher eingehen. Ich werde jetzt erstmal die beiden kürzeren Gleichnisse vorlesen. Die stehen im Lukas-Evangelium in Kapitel 15, die Verse 4 bis 10. Angenommen, einer von euch hat 100 Schafe und eins davon geht ihm verloren. Lässt er da nicht die 99 in der Steppe zurück und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es voller Freude auf seine Schultern und trägt es nach Hause. Dann ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen: Freut euch mit mir, ich habe das Schaf wiedergefunden, das mir verloren gegangen ist. Ich sage euch, genau so wird im Himmel mehr Freude sein über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, umzukehren. Oder wie ist es, wenn eine Frau 10 Silbermünzen hat und eine davon verliert? Zündet sie da nicht eine Lampe an, kehrt das ganze Haus und sucht in allen Ecken, bis sie die Münze gefunden hat? Und wenn sie sie gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und sagt: Freut euch mit mir, ich habe die Münze wiedergefunden, die ich verloren hatte. Ich sage euch, genau so freuen sich die Engel Gottes über einen einzigen Sünder, der umkehrt. In diesen beiden Gleichnissen wird genau das beschrieben, was wir gerade erlebt haben. Und zwar, dass das Finden das Ergebnis einer mühevollen Suche ist. Das ist der erste Punkt meiner Predigt. Gnade ist eine mühevolle Suche. Das erste Gleichnis, was Jesus erzählt, das ist uns vielleicht ein bisschen fremd. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wahrscheinlich ähnlich wie mir. Ich meine, ihr wohnt hier ziemlich in der Großstadt. Ich komme vom Land, aber ich habe trotzdem keinerlei Ahnung von Schafen. Ja, von daher musste ich mich hier in diesem Gleichnis auf das verlassen, was andere sagen. Es war in diesem Fall nicht so besonders schwer. Ich habe einfach mal ein paar Kommentare geguckt und irgendwie hat jeder Ausleger das Gleiche erzählt. Und zwar, dass Schafe angeblich nicht so besonders intelligente Tiere sind. Es ist wohl so, dass ein Schaf, wenn es sich verlaufen hat, nicht wieder zurück zur Herde findet. Selbst dann, wenn das Schaf die Herde noch hören kann, ist es nicht in der Lage dazu, den Weg zur Herde zurückzufinden. Und angeblich, ich habe es nicht nachgeprüft, aber ich glaube das einfach mal, ist es sogar so, dass das Schaf selbst dann, wenn es die Herde sehen kann, nicht in der Lage ist, eigenständig den Weg zur Herde zurückzufinden. Das heißt, der Hirte muss sich aufmachen, muss das Schaf suchen und wenn er es gefunden hat, muss er es aufheben und muss es zurück zur Herde tragen. Das ist also schon eine ganze Menge Arbeit, die sich der Hirte machen muss, um das Schaf zurückzubringen. Denn so ein Schaf ist ja nicht besonders leicht. Ja, ich meine, ich habe noch nie ein Schaf getragen, aber ich bin momentan in so einem Prozess. Ich weiß nicht, ob euch die Männerarbeit der vierte Musketier was sagt. Die veranstalten so Charakterwochenenden, da ist man dann 4 Tage, läuft man dann mit Sack und Pack durch die Wildnis und ich bin im kommenden Monat, im November, im Thüringer Wald dabei und jetzt laufe ich bei uns immer durch die Wälder, ich habe so einen großen Wanderrucksack, tue ich so eine schwere 10-Kilo-Hantel rein, noch ein paar Wasserflaschen und alles mögliche, um ein bisschen Gewicht in den Rucksack zu bekommen, dann laufe ich durch die Wälder, um halt so ein bisschen zu trainieren für das, was mich dann im November erwartet. Und wenn es dann so rauf und runter geht, das ist schon ganz schön anstrengend. Und ich denke, so ein Schaf ist ja sicherlich nochmal eine Ecke schwerer als mein Rucksack, der dann so 20, 22 Kilo auf die Waage bringt. Von daher kann ich bestätigen, das ist eine ganz schöne Arbeit, die sich der Hirte da macht, um das Schaf zurück zur Herde zu bringen. Das zweite Gleichnis, das ist uns vielleicht ein bisschen geläufiger. Ja, da wird eben das beschrieben, was wir hier gerade erlebt haben. Es wird eine Münze gesucht. Und so eine Münze ist ja ein lebloser Gegenstand, genauso wie die Schokolade. Die Münze trägt absolut nichts dazu bei, dass sie gefunden wird. Die Münze purzelt auf den Boden, kullert in irgendeine Ecke und da bleibt sie liegen, so lange, bis sie gefunden wird. Auch wenn das Tage, Wochen oder Monate dauert, das ist der Münze vollkommen egal. Und wenn du derjenige sein willst, der die Münze findet, dann musst du dich wohl oder übel auf die Suche machen. Du musst dich in Bewegung setzen und diese Suche kann unter Umständen ganz schön mühevoll sein. Und da weiß ich ganz genau, wovon ich rede. Ja, wir haben zu Hause 4 kleine Kinder. Da geht ständig was verloren. Wir sind ständig nach irgendwas auf der Suche. Ganz besonders schlimm ist das... Mein Mikro hat sich verabschiedet, ja. Okay, ganz besonders schlimm ist das abends, wenn es ans Schlafen geht. Und die Kuscheltiere vermisst werden. Das ist der Wahnsinn. Da denkt man manchmal, doch, die Viecher haben irgendwie ein Eigenleben. In was für Ecken die wieder auftauchen, das glaubt man gar nicht. Aber dann laufe ich halt Abend für Abend durchs Haus und durchstöbere jedes Zimmer, immer auf der Suche nach so einem kleinen Fellknäuel. Und das mache ich, weil ich mein Kind liebe. Und weil ich weiß, mein Kind liebt dieses Kuscheltier und es braucht dieses Kuscheltier zum Einschlafen. Also nehme ich Abend für Abend den Kampf mit den Elementen auf mich, um dieses Kuscheltier zu finden. Und genau so ist Gott. Gott macht sich auf die Suche nach uns Menschen. Gott ist kein Gott, der auf seinem himmlischen Thron sitzt und der darauf wartet, dass wir Menschen irgendwann zur Vernunft kommen, dass wir irgendwann erkennen, dass wir ihn brauchen, dass wir ohne ihn nicht weiterkommen und voller Reue zu ihm zurückgekrochen kommen. So ist Gott nicht. Gott wird uns hier als der aktiv Suchende beschrieben. Gott ist nicht der passiv Wartende. Gott ist derjenige, der sich auf den Socken macht. Gott ist derjenige, der zu den Menschen kommt, der keine Mühen und keine Kosten scheut, um diejenigen zu suchen, die er liebt und die er verloren hat. Und dabei wird er angetrieben von einer unbeschreiblichen Liebe zu uns Menschen, von einer Liebe, die ihn niemals zur Ruhe kommen lässt, solange er uns nicht gefunden hat. Und weil diese Liebe in den Gleichnissen von dem verlorenen Schaf und der verlorenen Münze nicht mal annähernd deutlich wird, deshalb erzählt Jesus noch ein drittes Gleichnis. Und in diesem Gleichnis wird uns Gott als ein liebender Vater vorgestellt. Jetzt ist mir bewusst, dass dies ein Bild ist, wo vielleicht nicht jeder positive Assoziationen mit hat. Vielleicht hast du keinen liebenden Vater erlebt. Vielleicht war dein Vater alles andere als liebevoll. Vielleicht war dein Vater auch einfach nicht anwesend. Ich möchte dich bitten, wenn das auf dich zutrifft, dass du dich mal für einen Augenblick, so für die nächsten 15, 20 Minuten, versuchst, von diesem negativen Vaterbild zu lösen. Ich weiß, es ist nicht einfach. Aber versuch mal, dich auf das Idealbild eines Vaters zu konzentrieren, so wie er uns in der Bibel gezeigt wird. Ein Vater, der seine Kinder wirklich bedingungslos liebt. Und wenn das tatsächlich auf dich zutrifft, dass du schlechte Erfahrungen mit deinem irdischen Vater gehabt hast, dann möchte Gott umso mehr der liebende himmlische Vater für dich sein, um die Verletzungen, die da sind, zu heilen. Ich lese jetzt das dritte Gleichnis vor, auch aus Lukas 15, die Verse 11 bis 32. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zu ihm: Vater, gib mir den Anteil am Erbe, der mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen unter die beiden auf. Wenige Tage später hatte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil verkauft und zog mit dem Erlös in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und brachte sein Vermögen durch. Als er alles aufgebraucht hatte, wurde jenes Land von einer großen Hungersnot heimgesucht. Da geriet auch er in Schwierigkeiten. In seiner Not wandte er sich an einen Bürger des Landes und dieser schickte ihn zum Schweinehüten auf seine Felder. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit den Schoten, die die Schweine fraßen, hätte stillen dürfen, doch selbst davon wollte ihm keiner etwas geben. Jetzt kam er zur Besinnung. Er sagte sich: Wie viele Tagelöhner hat mein Vater und alle haben mehr als genug zu essen. Ich dagegen komme hier um vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Dieser sah ihn schon von weitem kommen. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn zu ihm, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern: Schnell, holt das beste Gewand und zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen. Holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein. Denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Der ältere Sohn war auf dem Feld gewesen. Als er jetzt zurückkam, hörte er schon von weitem den Lärm von Musik und Tanz. Er rief einen Knecht und erkundigte sich, was das zu bedeuten habe. Dein Bruder ist zurückgekommen, lautete die Antwort, und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn wohlbehalten wieder hat. Der ältere Bruder wurde zornig und wollte nicht ins Haus hineingehen. Da kam sein Vater heraus und redete zu ihm. Aber er hielt seinem Vater vor: So viele Jahre diene ich dir jetzt schon und habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Und du hast mir noch nicht einmal auch nur einen Ziegenbock gegeben, dass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt dieser Mensch da zurück, dein Sohn, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat, und du lässt das Mastkalb für ihn schlachten? Kind, sagte der Vater zu ihm, du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Aber jetzt müssen wir doch feiern und uns freuen, denn dieser hier, dein Bruder, war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Ich finde dieses Gleichnis unglaublich vielschichtig. Ja, man kann hier über den jüngeren Sohn sprechen, der sein Erbe von seinem Vater verlangt, was an sich eine absolute Unverschämtheit ist. Und dann nimmt er das Geld, geht von zu Hause weg und verjubelt alles, was er bekommen hat. Oder man könnte über den älteren Sohn sprechen. Auch das wäre eine ganze Predigt. Dieser ältere Sohn hat ja offensichtlich ein sehr gestörtes Verhältnis zu seinem Vater, der ihn als alten Geizknochen ansieht, der ihm nichts abgibt von dem Reichtum, den er hat, für den er sich krummlegen muss und der alles andere als erfreut darüber ist, als sein Bruder wieder auftaucht. Und man kann über den Vater reden und über seine unendliche Liebe zu seinen beiden Söhnen. Und auf diesen Aspekt des Gleichnisses möchte ich mich heute konzentrieren. Und das ist dann der zweite Punkt meiner Predigt. Gnade ist eine unbeschreibliche Liebe. Als ich den Bibeltext in der Vorbereitung auf diese Predigt zum ersten Mal gelesen habe, da bin ich so ein bisschen stutzig geworden. Wir lesen hier, dass der Sohn sein Erbe von seinem Vater verlangt. Und der Vater gibt ihm dieses Erbe und lässt ihn damit machen, was er will, und lässt ihn letzten Endes gehen. Was wir nicht lesen, ist, dass der Vater einen Versuch unternimmt, seinen Sohn umzustimmen und ihn dazu zu bewegen, doch bei ihm zu bleiben. Und das fand ich schon ein bisschen komisch. Ich habe mir so gedacht, also so ein kleiner Versuch in diese Richtung, das kann man doch eigentlich erwarten. Das wäre doch ganz natürlich. Ich hätte das zumindest versucht. Also habe ich mich gefragt, warum macht der Vater das denn hier nicht? Warum lässt er seinen Sohn einfach gehen? Aber je mehr ich über diese Frage nachgedacht habe, umso mehr habe ich meine anfängliche Meinung in Frage gestellt und bin zu der Überzeugung gekommen, dass der Vater hier eigentlich genau richtig reagiert und dass seine unglaubliche Liebe zu seinem Sohn eben gerade dadurch deutlich wird, dass er ihm nicht reinredet. Wir erziehen unsere Kinder schließlich dazu, selbstständig zu werden. Wir erziehen sie dazu, dass sie irgendwann einmal in der Lage sind, auf eigenen Beinen zu stehen. Und eines Tages müssen wir unsere Kinder ins Leben entlassen. Auch wenn uns der Weg, den sie dann einschlagen, vielleicht nicht gefällt. Da haben wir dann aber keinen Einfluss mehr drauf. Was wir tun können, ist, die Kinder weiterhin zu lieben. Auch oder vielleicht gerade dann, wenn uns nicht gefällt, was sie tun, und für sie zu beten. Und ich denke, das hat dieser Vater getan. Der Vater liebt sein Kind in einer vorbildlichen Art und Weise. Ja, das wird im weiteren Verlauf dieser Erzählung deutlich. Der Vater hat niemals aufgehört, diesen Sohn zu lieben. Er liebt seinen Sohn mit einer Liebe, die dem Sohn alle Freiheiten lässt. Der Sohn hat die Erlaubnis und die Freiheit seines Vaters dazu, seine eigenen Erfahrungen zu machen, auch wenn dem Vater nicht gefällt, was er tut. Und das hat ihm sicherlich nicht gefallen. Nachdem der Vater seinem Sohn dann das Erbe ausgehändigt hat, tritt er jetzt für einige Verse in den Hintergrund. Ja, jetzt geht es um den Sohn und es geht darum, welche Erfahrungen der Sohn macht. Ganz am Anfang geht es ihm noch richtig gut, er hat die Taschen voller Geld, er genießt sein Leben in vollen Zügen und verprasst alles, was er hat. Aber dann, als alles weg ist, da erlebt er einen Absturz, wie er eigentlich steiler nicht mehr sein kann. Der endet wirklich im Dreck. Und dann, als er ganz unten liegt, als er die Schweine hütet, da kommt er zur Vernunft und er fasst den Entschluss, zurückzugehen nach Hause zu seinem Vater. Und er überlegt sich eine Entschuldigung, die er dem Vater präsentieren will. Und wenn ich mir diese Entschuldigung so angucke, dann glaube ich, dass es ganz gut ist, dass der Vater den Sohn vor lauter Wiedersehensfreude überhaupt nicht zu Wort kommen lässt und dass er gar nicht dazu in der Lage ist, diese Entschuldigung, die er sich zurechtgelegt hat, vorzutragen. Denn diese Entschuldigung offenbart eigentlich, was für ein Bild der Sohn tatsächlich von seinem Vater hatte und wie wenig er von der Liebe seines Vaters verstanden hat. Er fängt an mit den Worten: Ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Steht ganz außer Frage. Ja, der hat Mist gebaut und das ist absolut richtig, was er hier sagt. Aber die Schlussfolgerung, die er dann daraus zieht, die ist völliger Quatsch. Und zwar sagt er jetzt: Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Ja, was ist denn das für eine Aussage? Was für ein Vaterbild steckt denn dahinter? Wann ist er es denn jemals wert gewesen, ein Sohn seines Vaters zu sein? Durch was für eine grandiose Leistung meint er denn, dass er sich das verdient hätte, ein Sohn seines Vaters zu sein? Wir können es uns nicht verdienen, Söhne und Töchter unserer Eltern zu sein. Das ist völliger Quatsch. Wir sind Söhne und Töchter, weil wir als Söhne und Töchter unserer Eltern geboren wurden. Das ist alles. Und genauso wenig, wie du es dir verdienen kannst, Sohn oder Tochter deiner Eltern zu sein, genauso wenig kannst du es dir verderben, Sohn oder Tochter zu sein. Ganz egal, was du anstellst, du wirst immer Sohn oder Tochter deiner Eltern bleiben. Und da bildet auch dieser Sohn keine Ausnahme. Natürlich, bei uns Menschen kann es vorkommen, dass Beziehungen zerbrechen. Auch Eltern-Kind-Beziehungen können leider zerbrechen. Du bist zwar immer noch Sohn oder Tochter deiner Eltern, aber es ist keine Liebe mehr da. Das kann leider passieren. Aber bei Gott passiert das nicht. Gott hört niemals auf, uns zu lieben. Wir bleiben immer Sohn und Tochter unseres himmlischen Vaters. Und es gibt nicht einen einzigen Augenblick, in dem er aufhören würde, uns zu lieben. Und genau das erlebt der Sohn hier auch. Mir ist es vor 2 Jahren nochmal ganz besonders deutlich geworden, wie das mit der Liebe so ist. Ich verrate euch sicherlich kein großes Geheimnis, wenn ich euch sage, dass Elternsein nicht immer einfach ist. Ja, es gibt besondere Herausforderungen, mit denen hat man zu kämpfen. Es gibt Phasen, da ist es mal leichter, es gibt Phasen, da ist es mal schwieriger. Und damals, vor 2 Jahren, da waren wir mit unserem Ältesten in einer Phase, da war es ein bisschen schwieriger. Um nicht zu sagen, ziemlich schwierig. Ich habe mich damals so ein bisschen schlau gemacht. Er steckte in einer Phase, in der Entwicklungspsychologie nennt man das die Wackelzahnpubertät. Ich habe gedacht, also die echte Pubertät, die kann nicht schlimmer sein. Und wenn das doch so ist, dann behaltet es bitte für euch. Das möchte ich jetzt noch nicht wissen. Es reicht mir, wenn wir in 2, 3 Jahren dann da ankommen. Aber vor 2 Jahren hatten wir dann eine besondere Situation. Und zwar ist er sehr krank geworden und musste für längere Zeit ins Krankenhaus. Und ich kann mich noch sehr gut an den ersten Abend erinnern, nachdem er ins Krankenhaus gekommen ist. Es ging ihm richtig, richtig schlecht. Und am Anfang stand das alles ziemlich auf der Kippe. Wir wussten nicht, geht das Ganze gut aus? Und wir standen als Eltern völlig hilflos daneben. Wir haben uns Sorgen gemacht. Wir haben uns gefragt, wie wird das weitergehen? Wird es überhaupt weitergehen? Was kommt jetzt alles auf ihn zu? Was kommt auf uns zu? Und dann saßen wir abends zu Hause. Ich kann mich noch erinnern, wie meine Frau angefangen hat zu weinen. Und dann hat sie eine Aussage gemacht, das ist mir richtig unter die Haut gegangen. Und zwar hat sie gesagt, der ist manchmal so anstrengend. Der kann so launisch sein. Der kann so schwierig sein. Aber ich will, dass er wieder hier ist. Und da habe ich, das ist mir nochmal so richtig deutlich geworden, so ist es doch. Es ändert doch nichts an unserer Liebe, wenn es manchmal schwierig ist. Es kann manchmal ganz schön hoch hergehen bei uns. Ja, mit 6 Personen im Haushalt, da knallt es auch schon mal. Da können richtig die Fetzen fliegen, aber das ändert doch nichts an unserer Liebe. Meine Liebe hört doch nicht auf, wenn wir uns mal streiten. Und so ist es bei Gott auch. Gott liebt uns beständig, vollkommen egal, was wir tun. Gott liebt mich. Gott liebt mich auch dann, wenn ich manchmal schwierig bin. Und ich weiß, dass ich manchmal schwierig bin. Gott liebt mich auch dann noch, wenn ihm graue Haare wachsen, weil ich mich wieder so blöd verhalte. Und ich weiß, dass ich mich manchmal wirklich blöd verhalte. Gott liebt mich selbst dann, wenn ich sündige. In dem absoluten Tiefpunkt, in dem Moment meiner Sünde, steht Gott neben mir und er liebt mich. Das kann ich mir nicht verdienen. Gott liebt mich, weil ich sein Kind bin. Und ich bin sein Kind, weil ich einmal Ja zu ihm gesagt habe, weil ich mich für ein Leben mit ihm entschieden habe und weil ich mich habe taufen lassen. Der Sohn hier im Gleichnis ist auch weiterhin wert, Sohn seines Vaters zu sein, weil er sich diesen Wert nicht verdienen kann. Er hat diesen Wert aufgrund der Liebe seines Vaters und nicht aufgrund seiner Verdienste. Und die Liebe des Vaters, die hat niemals aufgehört. Aber das, genau das versteht der Sohn einfach nicht. Und das wird er im weiteren Verlauf seiner Entschuldigungsrede deutlich. Er möchte nämlich jetzt als Tagelöhner bei seinem Vater anfangen. Das heißt, er möchte es sich verdienen, bei seinem Vater sein zu dürfen, dort wieder zu wohnen, dort zu schlafen, dort zu essen. Kennt ihr diese Einstellung auch? Dass wir uns die Liebe Gottes verdienen wollen, indem wir uns bemühen, ein Leben in der Heiligung zu führen, ganz besonders fromm zu sein, bloß nicht sündigen, an die Gebote halten. Wir strampeln uns ab, wir geben uns die größte Mühe, aber früher oder später scheitern wir dann doch wieder. Und das ist dann natürlich ganz besonders schlimm, weil wir wieder versagt haben. Kennt ihr solche Situationen? Ich kenne das aus meinem Leben nur zu gut. Vor einiger Zeit habe ich ein Buch gelesen von einem amerikanischen Autor, Judah Smith heißt er. Und das Buch heißt Jesus ist. Und das Thema, über das Kapitel über Gnade, das hat mich so ein bisschen auch zu der Predigt hier inspiriert. Ich fand das echt befreiend, was er da geschrieben hat. Und zwar schreibt er über die Gnade: Hör auf, über die Sünde nachzudenken und fang an, über Jesus nachzudenken. Und das ist der Schlüssel. Hör auf, über die Sünde nachzudenken und fang an, über Jesus nachzudenken. Warum hat Gott uns geschaffen? Warum sind wir seine Kinder? Hat Gott uns Menschen geschaffen, damit er ein bisschen Spaß mit uns hat? Damit er irgendwelche Regeln aufstellen kann, von denen er von vornherein weiß, dass wir die sowieso nicht einhalten können und sich dann ins Fäustchen lachen kann, wenn wir wieder mal gescheitert sind? Ist das unser Gottesbild? Sicherlich wird das keiner bewusst so ausdrücken oder so sagen, aber unbewusst vielleicht schon, weil wir uns ganz oft so verhalten, als wenn es so wäre. Oder hat Gott uns geschaffen, weil er Gemeinschaft mit uns haben will? Es mag uns vielleicht überraschen, aber es ist nicht Gottes oberste Priorität, dass wir nicht sündigen. Gott weiß doch, dass wir sündigen. Deshalb hat er doch Jesus auf diese Welt geschickt, weil er weiß, dass wir immer wieder schuldig werden. Also hör auf damit, dir einen abzubrechen. Hör auf damit, über die Sünde nachzudenken und fang an, über Jesus nachzudenken. Und damit sind wir beim dritten Punkt der Predigt angelangt. Gnade erfordert eine Reaktion. Gnade erfordert eine Reaktion von uns. Jesus ist Gnade, habe ich gesagt, ist der Titel der Predigt von heute. Und das ist eben gleichzeitig der Schlüssel, weil daran wird deutlich, Gnade ist eine Person, nämlich Jesus Christus. Wir tun aber ganz oft so, als wenn Gnade ein Prinzip wäre. Wir sind gerettet, weil Jesus gestorben ist. Und jetzt liegt es an uns, ein Leben in der Heiligung zu führen. Aber genau das gelingt uns eben nicht. Wir scheitern immer wieder und dann brauchen wir Gnade. Das heißt dann für uns, wir gehen vor Gott auf die Knie, wir entschuldigen uns bei ihm und damit ist dieser Fehler ausradiert. Das ist richtig. Natürlich ist das richtig, aber wenn das alles ist, dann ist es zu wenig. Und dann kann das unter Umständen sogar sehr gefährlich sein, denn dadurch entsteht ein falsches Bild von Gnade. Und im schlimmsten Fall kann mich dieses Bild von Gnade sogar zu weiterer Sünde verleiten. Ich mache mir dann nämlich vielleicht gar keine Gedanken mehr über die Sünde. Ich sündige einfach. Ich habe da jetzt Bock drauf und deshalb mache ich das einfach. Nach mir die Sintflut. Ist doch egal, Jesus vergibt mir das. Ich habe doch die total geniale Du-kommst-aus-dem-Gefängnis-Freikarte. Ich habe Gnade. Ich muss hinterher nur sagen, Entschuldigung, und dann hat sich das Thema erledigt. Aber Gnade ist kein Prinzip, Gnade ist eine Person. Gnade ist Jesus, der eine Beziehung zu mir haben möchte. Der Judah Smith gebraucht in seinem Buch ein sehr tolles Bild, das möchte ich gerne auch mal aufgreifen. Und zwar vergleicht er die Beziehung zu Jesus mit der Beziehung zu seiner Ehefrau. Und zwar schreibt er, dass er in den 12 Jahren seiner Ehe niemals darüber nachgedacht hat, dass seine Frau ihm so treu ergeben ist, dass sie ihn so sehr liebt, dass er sie jetzt einfach mit einer anderen Frau betrügen könnte und sie würde ihn nachher wieder aufnehmen. Sie würde ihm das vergeben. Und sie könnten ihre Ehe ganz normal weiterleben. Warum ist dieser Gedanke so falsch? Weil unsere Treue einer Person gilt. Unsere Treue gilt unserem Ehepartner. Und nicht einem unpersönlichen Ideal, sondern einer Person. Und genauso ist es mit der Gnade auch. Unsere Treue sollte nicht dem Prinzip Gnade gelten, sondern unsere Treue gilt der Person Jesus Christus. Und wenn wir das verstanden haben, dann haben wir gewonnen. Wenn wir verstanden haben, dass Jesus Gnade ist und dass er sich mehr als alles andere wünscht, dass wir eine Beziehung zu ihm haben, das ist ihm weit wichtiger, als dass wir keine Fehler machen. Und von daher ist das Bild von der Ehe wirklich genial. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich gehe mal davon aus, es ist ähnlich wie bei mir. Ich stehe morgens früh nicht auf und überlege mir, wie muss ich mich jetzt heute verhalten, damit meine Frau sich nicht über mich ärgert. Diesen Gedanken habe ich gar nicht. Ich stehe auf und ich fange an, die Beziehung, die wir haben, den Tag über zu leben und zu gestalten. Zunächst mal sage ich meiner Frau Guten Morgen. Ich gebe ihr einen Kuss, wir gehen gemeinsam nach unten, wir frühstücken als Familie. Dann müssen die beiden Großen zum Schulbus, die Kleinen werden in den Kindergarten gebracht. Wenn meine Frau oder ich wieder da sind vom Kindergarten, dann nehmen wir uns noch einen Moment Zeit. Wir lesen ein Andachtsbuch, wir reden miteinander über die Dinge, die am Tag anstehen und dann beten wir. Wir beten für die Kinder, wir beten für unsere Ehe, wir beten für unseren Tag und dann geht jeder der Arbeit nach, die auf ihn wartet. Dann kommen wir zum Mittagessen wieder zusammen. Ja, das ist so ein Vorteil, wenn man im Homeoffice arbeitet. Ich habe mein Büro oben unterm Dach und bin dann bei den Mahlzeiten immer dabei. Wir können dann als Familie Gemeinschaft haben und gemeinsam Mittagessen, uns über den Tag austauschen. Danach gehe ich dann wieder zurück ins Büro. Abends kommen wir wieder zusammen. Und wenn die Kinder im Bett sind, dann gestalten wir als Ehepaar unsere Beziehung weiter. Wir machen mal ein Gesellschaftsspiel, gucken mal einen Film zusammen, gehen mal essen. Ich denke, das wird bei euch sicherlich auch alles ganz ähnlich laufen. Und im Laufe dieses Tages, da passieren natürlich auch Fehler. Das ist doch vollkommen normal. Es gibt so einige Fehler, da bin ich jetzt beispielsweise prädestiniert für. Kriege ich einfach nicht in den Kopf rein. Ja, beim Mittagessen zum Beispiel. Wir haben Mittag gegessen, ich bin fertig, ich stehe auf und gehe in mein Büro. Einen schmutzigen Teller, den lasse ich da stehen, wo er steht, räumt schon jemand weg. Klar räumt den jemand weg. Aber ich würde mir ja auch keinen Zacken aus der Krone brechen, wenn ich den Teller nehmen würde und wenn ich ihn selber in die Küche bringen würde. Und dadurch würde ich meiner Frau einiges an Arbeit abnehmen. Ja, das ist so der Nachteil, wenn man im Homeoffice arbeitet. Da ist man immer dabei, ist immer greifbar. Wenn du in der Kantine bist und da ist, dann hast du das Problem nicht. Aber bei mir ist das nun mal so. Aber nur, weil ich diesen Fehler ständig mache. Deswegen hört doch meine Frau nicht auf, mich zu lieben. Deswegen ist doch unsere Beziehung nicht kaputt, nur weil ich meinen Teller nicht in die Küche bringe. Und genauso ist es bei Jesus auch. Jesus wünscht sich, dass wir morgens zu ihm kommen. Er wünscht sich, dass wir ihm einfach guten Morgen sagen, dass wir mit ihm über den Tag reden, über das, was jetzt vor uns liegt, dass wir mit ihm über die Kinder reden, über die Ehe reden, über den Beruf reden, über die Herausforderungen, die uns jetzt am Tag erwarten, über alles, was uns bewegt. Das ist das, was Jesus sich wünscht. Und wenn dann im Laufe des Tages mal irgendein Fehler passiert, wenn wir sündigen, wenn wir irgendwo straucheln, dann ist das so. Dann reden wir darüber und dann ist das in Ordnung. Denn genau dafür ist Jesus gestorben. Genau das hat er doch mit ans Kreuz genommen. Dieser Fehler darf unsere Beziehung zu Jesus nicht kaputt machen. Und dieser Fehler wird unsere Beziehung zu Jesus auch nicht kaputt machen. Das Einzige, was unsere Beziehung zu Jesus zerstören kann, ist, wenn wir das Wichtigste versäumen. Nämlich, wenn wir vor lauter Anstrengung keine Fehler machen zu wollen, versäumen, zu ihm zu kommen. Wenn wir keine Gemeinschaft mehr mit ihm suchen, das macht die Beziehung kaputt. Und wisst ihr, was das Beste ist? Wenn wir unsere Beziehung mit Jesus so gestalten, wenn wir immer die Gemeinschaft mit ihm suchen, aus der Gemeinschaft mit ihm leben, dann werden wir erleben, dass wir plötzlich viel weniger Fehler machen. Und das passiert wie von alleine, weil sich unsere Einstellung geändert hat. Dazu noch ein letztes Beispiel aus diesem Buch von Judah Smith. Er schreibt da, dass er unglaublich gerne Fleisch isst. In diesem Beispiel habe ich mich sofort wiedergefunden. Und ich denke, es trifft auf den einen oder anderen Mann sicherlich auch zu, Frauen auch. Er schreibt, dass er da deswegen sehr oft zu McDonald's gegangen ist, um sich da einen Burger zu essen. Ich gebe zu, auch darin habe ich mich wiedergefunden. Aber dann ist er irgendwann im Steakhouse gewesen, hat sein erstes schönes, großes Steak gegessen. Und er musste feststellen, das ist viel besser als ein Big Mac. Und seitdem geht er viel lieber ins Steakhouse als zu McDonald's. Und dann sagt er, wenn er dann da im Steakhouse sitzt und sein Steak genießt, dann macht er sich keinen Kopf darum, dass er jetzt gerade McDonald's einen Korb gegeben hat und nicht dahin gegangen ist, um sein Big Mac zu essen, weil das Steak einfach viel besser ist. Und im Prinzip ist es mit der Sünde genauso. Ja, wenn ich mit Jesus lebe, dann verblasst der Reiz der Sünde, weil es einfach viel besser ist, da zu sein, wo Jesus ist, das zu tun, was Jesus möchte. Klar, man sündigt trotzdem noch. Wir gehen ja auch nach wie vor zu McDonald's. Ich zumindest. Ja, aber wenn das so ist und wir sind mal wieder bei McDonald's gelandet, dann möchte ich euch Mut machen, schnell wieder den Weg zurück ins Steakhouse zu suchen. Und keine Sorge, das hat 24 Stunden am Tag geöffnet. Und das erlebt auch der Sohn in diesem Gleichnis. Der Vater schließt ihn in die Arme und ist einfach nur glücklich darüber, dass der Sohn wieder da ist. Der Vater will keine Tagelöhner, er will seinen Sohn. Der Vater möchte die Beziehung zu seinem Sohn und auch Gott möchte keine Tagelöhner. Gott möchte nicht unsere Arbeitskraft. Gott erwartet nicht, dass wir uns für ihn krummlegen. Gott will zuallererst einmal seine Söhne und seine Töchter um sich haben. Und deshalb steht er mit offenen Armen und ausgebreiteten Armen vor uns, um uns in Empfang zu nehmen. Und die Frage ist nur jeden Tag wieder aufs Neue, werden wir zu ihm kommen? Amen.